Herzlich willkommen zur ersten Episode von Sunbot. In den nächsten 18 Minuten werdet ihr im Interview von mir, Marc Grübel, einem der Autoren, erfahren, wie ich zur elektrischen Mobilität gekommen bin, welche technischen Vorteile Elektrofahrzeuge haben, wo ich mit meinem Fahrzeug überall laden kann und welche wenig bekannten Möglichkeiten es bereits heute gibt, um Elektrofahrzeuge zu kaufen. Und los geht's! Sunbot, der sonnige Podcast. Wir schauen mal, wer diesen Sunbot eigentlich produziert. Zu dem Zweck habe ich mir Andreas, einen Freund, eingeladen, der heute das Interview mit mir, Marc, führen wird. Andreas, sag mal ein paar Worte zu dir und dann können wir ja mit unserem Interview anfangen.
Hallo, ich bin der Andreas, wohnhaft in Bayern, verheiratet, zwei Kinder, selbstständig und 41 Jahre alt.
So Marc, du bist Betreiber von sunpot.de und deine Stärke liegt bei Elektromobilität. Ist das richtig?
Korrekt, richtig. Unter Elektromobilität habe ich alles definiert, was mit einem Elektromotor betrieben wird und keinen Verbrennermotor besitzt.
Das heißt ja, du bist ja voll up to date, was heutzutage ja alles über Elektromobilität, Elektroautos geht. Kannst du die richtigen Aussagen treffen?
Vor circa 6 Jahren habe ich angefangen, mich mit dem Thema elektrische Mobilität zu beschäftigen, was dann circa vor 5 Jahren in ein Allevida mit Elektroantrieb mündete. Ein Allevida ist ein voll verkleidetes Liegerad, welches aktuell in Deutschland, in Bad Honnef, von der Firma Lohmeier produziert wird, siehe Shownotes. Und darüber hinaus ging es dann weiter, dass wir ein Zweitfahrzeug gesucht haben, wobei ein Verbrenner überhaupt nicht in Frage kam, da es ein reines Kurzstreckenfahrzeug sein sollte. Auf der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug haben wir dann etwas länger gebraucht und haben schließlich beim Hotzenblitz-Treffen in Dresden, welches von Matthias Bär vor 3 Jahren veranstaltet wurde, einen Saxo kennengelernt, den wir dann auch über den Gero Kleinert bei Köln käuflich erworben haben.
Das sind jetzt deine Elektrofahrzeuge, aber wie kommst du auf die Mobilität mit Elektrofahrzeugen? Es muss ja irgendwas dahinter stecken, auch dein Studium und allem drum und dran, deine Ausbildung ja, aber irgendwas muss dich ja dahin getrieben haben.
Am Anfang war wirklich nur die reine Effektivitätsüberlegung. Ich sag mal, Verbrenner hat ungefähr 33% an Wirkungsgrad von der Energie, die man oben reinkippt und die beim Reifen ankommt. Ein Elektroauto hat ca. 90%. Das fand ich auch schon mal sehr beeindruckend und ist natürlich auch wirtschaftlich hochinteressant. Der Allevida war eine reine Just-for-Fun-Anschaffung. Das ist auch nur mein Langstreckenfahrzeug, um komfortabel mittlere Strecken, so 15 bis 20 Kilometer, zu überbrücken. Dabei habe ich festgestellt, dass die leise Fahrweise eine sehr angenehme Fahrweise ist und habe mich dann auch noch weitergehend für Elektroautos interessiert.
Gut, die 90% ist na klar sehr interessant. Hast du dich damals schon mit CO2-Werten beschäftigt? War das damals für dich schon ein Entscheidungskriterium?
Nein, sicherlich nicht. Es gibt ja nicht nur CO2, es entstehen auch noch andere Verbrennungsprodukte bei der Nutzung von Benzin. Hierbei muss sicherlich auch berücksichtigt werden, dass ein Kraftwerk viel effektivere Filteranlagen hat als ein Verbrennungsfahrzeug. Die gesamte CO2-Emission ist natürlich auch wieder mit dem Effektivitätsgrad verbunden, ganz eng, weil wo Energie gebraucht wird, wird auch CO2 frei. In den letzten Jahren sind die CO2-Werte je Kilowattstunde deutlich gesunken. Aktuell liegen wir bei 565 Gramm je Kilowattstunde beim europäischen Mix und kommen somit auf einen durchschnittlichen CO2-Wert für ein Elektrofahrzeug von ca. 90 bis 100 Gramm pro Kilometer. Hierbei handelt es sich allerdings um den Wert von der Quelle bis zum Reifen. Ich fahre aktuell ein ca. 10 Jahre altes Fahrzeug. Das heißt, wir müssen hier eigentlich auch ein 10 Jahre altes Verbrennungsfahrzeug als Vergleichsgrundlage nehmen. Dieses hat ca. einen Emissionswert bei einem Verbrauch von ungefähr 7 Litern Sprit auf 100 Kilometern von ca. 180 Gramm. Allerdings vom Tankstutzen bis zu den Reifen. Das heißt, um nochmal diesen Produktionsweg von der Quelle über die Raffinerie hin bis zur Tankstelle zu berechnen, muss man nochmal ca. 20% draufrechnen. Das heißt, dann kommen wir da auf einen Wert von ca. 220. Und 220 im Vergleich zu 90 ist ja schon recht anschaulich. Da liegt zumindest mehr als der Faktor 2 dazwischen.
Wie du schon gesagt hast, fährst du seit 2,5 Jahren einen Saxo, ein Elektroauto. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
Es ist eine sehr leise Fahrweise, die sicherlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit des Fahrers erfordert, da viele Fußgänger oder Fahrradfahrer sich einfach auch auf ihr Gehör verlassen, um festzustellen, ob hinter ihnen ein Auto ist und dann auch dementsprechend schockiert reagieren, wenn man auf einmal hinter ihnen ist. Auf die Frage, ob die aus dem Grund Elektroautos so furchtbar gefährlich sind, weil man hört sie ja nicht, sage ich immer am liebsten, naja, die ersten Verbrennerauto haben ja auch nicht klack, 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 klack gemacht wie die Pferde, nicht? Und man hat sich auch dran gewöhnt. Ich sehe es als einen ganz, ganz großen Vorteil von Elektrofahrzeugen an, dass sie leiser sind, gerade im Innenstadtbereich, vielleicht auch dort, wo noch alte Bausubstanz existiert, die vielleicht nicht optimal lärmgedämmt ist. Ansonsten ist die Reichweite auch abhängig von den Temperaturverhältnissen, die draußen herrschen. Das muss man sicherlich auch bis zum gewissen Grad lernen, dass man halt im Winter nicht ganz so weit kommt wie im Sommer. Und man muss sicherlich auch seine Fahrten besser planen. Oder vielmehr gesagt, ich muss das noch machen, weil mein Elektroauto hat noch Nickel-Cadmium-Akkus. Das heißt, das sind Akkus, die einen Memory-Effekt haben und die man nach Möglichkeit immer bis zu einem gewissen Grad auf ca. 10% entladen sollte. Das heißt, wenn ich längere Fahrten vorhabe, überlege ich mir halt auch vorher, welche kleinen Fahrten kann ich denn auch unternehmen, um die Batterien komplett nach unten zu kriegen, um sie dann aufzuladen und dann wieder volle Reichweite zu haben.
Wie weit kommst du und wo lädst du dein Fahrzeug?
Ich komme im Idealfall mit dem Fahrzeug ca. 100 Kilometer weit. Und zum Laden gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich lade meistens zu Hause. Allerdings, wenn ich mal unterwegs bin, habe ich auch die Möglichkeit, an jeder beliebigen Steckdose zu laden. Naja, jetzt kann man nicht irgendwo klingeln und fragen, haben Sie mal Strom für mich? Dann gucken die Leute meist ein bisschen dumm. Obwohl, bei einer netten Gaststätte oder Pizzeria ist fast alles möglich. Zum Laden habe ich die Möglichkeit, in einem geschlossenen Freundeskreis an ca. 200 Steckdosen, die über das gesamte Bundesgebiet verteilt sind, zu laden. Wem das nicht reicht, der kann noch zusätzlich System, Park und Charge teilnehmen, wo man für ca. 20 oder 30 Euro im Jahr auch nochmal 160 weitere Steckdosen geboten bekommt. Oder aber auch bei der RWE, die ja im letzten Jahr bundesweit mehrere Stationen in Ballungsgebieten installiert haben. RWE ist aktuell dabei, ihre Verträge neu zu überarbeiten und versenden aus dem Grund aktuell keine. Ich habe gerade diese Woche angefragt. RWE hat bislang vor, eine recht hohe monatliche Gebühr zu erheben, welche die Sache wirtschaftlich uninteressant macht.
So, jetzt sind wir, du hast es angesprochen, Wirtschaftlichkeit eines Elektroautos. Man hört ja immer wieder, ja, erstens die Anschaffung ist sehr teuer und ob sie das rechnet und das Laden kostet Geld. Es war vor kurzem erst im Wieso ein Bericht, wo ein Vergleich war zwischen einem Smart Diesel und einem Smart Elektro. Ja, es kam so rüber, als ja, lieber noch mit einem Verbrennungsmotor fahren als mit einem Elektroauto, weil man ja nicht weiß, wo man tanken kann. Was sind das jetzt eigentlich so für Kosten, was auf einen zukommen, wenn man, also die Betriebskosten?
Alles zum Thema, wo kann ich laden? Diese Informationen bekomme ich aus dem Internet, zum Beispiel bei drehstromnetz.de. Das ist ein geschlossener Benutzerkreis, der auf einem Vertrauensverhältnis basiert. Wenn ich diese Ladehalte nutzen möchte, muss ich selbst entweder eine Stromtankstelle bei meinem Haus installieren oder eine solche Tankstelle finanzieren, wenn ich zum Beispiel nur zur Miete wohne und nicht die Möglichkeit habe, eine solche Möglichkeit selbst zu bieten. Kommen wir zur Wirtschaftlichkeit. Zum einen muss man natürlich sehen, dass man mit dem Kauf des Autos und der Akkus einen Teil seiner Mobilitätskosten im Voraus finanziert. Ich rechne gerne so, dass man die Mobilitätskosten zu 50% im Voraus finanziert, in Form, dass man die Akkus kaufen muss und die anderen 50% bei Betrieb in Form von Strom bezahlt. Das kommt auch ungefähr sehr gut hin für die alten Elektrofahrzeuge. Dass man die Mobilitätskosten im Voraus finanziert, hat sicherlich zinstechnische negative Effekte für einen selbst, aber auch gleichzeitig eine gewisse Versicherung, da man diesen Teil der Mobilitätskosten ja bereits zum heutigen Zeitpunkt bezahlt hat und somit gegen steigende Energiepreise, genau auf Spritpreise, versichert ist. Sicherlich werden zukünftige Preissteigerungen im Energieumfeld sich auch auf den Strom niederschlagen, jedoch hat man hier eine gute Chance, dass für die nächste Zeit die Steuern auf den Strom noch bei 40% liegen werden, während die Abgaben auf Benzin bei ca. 70% aktuell liegen. Wenn man die reinen Betriebskosten mit den Spritkosten gleichsetzt, ist ein Elektrofahrzeug heute sicherlich teurer. Das kann man sich auch aufgrund der einer kleinen Beispieldatei, die wir auch in den Shownotes ablegen werden, selbst mal ausrechnen. Muss dann allerdings auch noch zusätzlich berücksichtigen, dass es andere Komponenten gibt, wie die Wartung, die beim Elektrofahrzeug wesentlich einfacher sind. So muss ich ja zum Beispiel keinen Ölwechsel mehr machen und habe auch einen wesentlich geringeren Bremsenverschleiß, da ich die Bremse einfach extrem selten betätige, weil ich einfach durch die Rückgewinnung sehr viele Bremsvorgänge vermeide. Ich vermute, dass in der Summe das Elektroauto ebenbürtig zum Verbrenner heute ist und, falls man von steigenden Energiekosten ausgeht, in Zukunft wirtschaftlicher sein wird.
Es ist ja zurzeit der große Presserummel um die Elektroautos. Wohin kann ich mich wenden, um ein Elektroauto zu kaufen? Wo bekomme ich sowas? Weil ich kann ja heutzutage noch nicht zum nächsten Autohändler gehen und sagen, hallo, ich möchte ein Elektroauto, weil ja die alle noch in den Kinderschuhen stecken. Du warst jetzt schon eins, du hast gewisse Kontakte. Kannst du den Hörern sagen, wo man solche Informationen, wo bekomme ich was und wie und warum und was muss ich beachten? Also wenn ich ein Elektroauto mir besorgen will.
Ja, das ist richtig. Es gibt die Elektrofahrzeuge heute noch nicht zu kaufen. Wenn ich ein Elektrofahrzeug heute haben möchte und das Glück habe, zu irgendeinem Projekt, an irgendeinem Projekt mitarbeiten zu dürfen, dann werden diese Fahrzeuge in der Regel maximal verleased. Das Ganze ist sicherlich auch eine Vorsichtsmaßnahme der Automobilindustrie, um im Falle eines Scheiterns dieses Versuches die Fahrzeuge wieder sehr schön entfernen zu können. Wenn ich heute bereits ein Elektroauto haben möchte, was mir selbst gehört, gibt es die Möglichkeit, sich an einen Umrüster zu wenden. Zum Beispiel für ältere historische Fahrzeuge, zum Beispiel an www.elektroporsche.de. Es gibt auch bestimmte Umrüstsätze für Kleinfahrzeuge, wo momentan nach meinem Kenntnisstand noch eine Vertriebsmöglichkeit gesucht wird. Hier könnte man weitere Informationen unter www.bea-tricks.de bekommen oder aber ein komplettes Neufahrzeug unter www.citysachs.com, die aktuell im Osten von Deutschland umgerüstet werden, ohne dass das Neufahrzeug auch nur einen einzigen Kilometer mit dem Verbrennermotor gelaufen ist. Es gibt sicherlich auch weiterhin die Möglichkeit, sich ein älteres Fahrzeug zuzulegen, was dann auch entsprechend kostengünstiger ist. Eine Preisvorstellung kann man unter www.lweb.de erhalten. Jedoch ist bei diesen Fahrzeugen häufiger technischer Zustand nicht so, wie er sein sollte. Es gibt natürlich auch gebrauchte Elektrofahrzeuge, die in der Regel älter sind, circa um die 10 Jahre. Diese Fahrzeuge bewegen sich in einem wesentlich niedrigeren Anschaffungssegment. Jedoch sind hier spezielle Kenntnisse sinnvoll, um sein Geld nicht für etwas auszugeben, was am Ende nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Sollte jemand von den Hörern ernsthaftes Interesse an einem Kauf haben, werden wir hier gerne die Anfragen weiterleiten. Da hilft eine E-Mail an mich, mark@sunpod.de, weiter.
Du hast ja ein großes Wissen, was die Elektroautoszene angeht. Gibt es da noch andere Insider oder Kontaktpersonen in der Szene?
Es gibt renommierte Veranstaltungen von Elektrofahrern, wo man sich in einer relativ kleinen Runde trifft. Ich habe ja eben gerade schon mal gesagt, es gibt ca. 200 Steckdosen im Drehstromnetz in ganz Deutschland. Das heißt, die gesamte Gemeinde ist eigentlich wirklich überschaubar. Ich tue mich jetzt hier ein bisschen schwer, noch auszuplaudern, wer alles noch elektrisch fährt, aber ihr könnt mal sicherlich davon ausgehen, dass die Leute, die im Drehstromnetz benannt sind, wie der Holger Käser, Markus Herrmann oder Thomas Rettig, alle elektrisch unterwegs sind. Ansonsten sind sicherlich auch die Elektrofahrerverbände gute Ansprechpartner, um weitere Informationen zu bekommen. Hier möchte ich mal insbesondere www.isor-portal.de benennen, die auch unter anderem die Tour de Ruhr organisieren, vom 16. bis zum 18.07. Hierzu wird es noch einen separaten Podcast mit dem Pressesprecher von Isor geben. Oder aber der Verein Vera sei noch hier genannt, der Verein der Elektromobilfreunde in der Region Aachen, welche unter www.elektromobilfahrer.de zu finden sind, die auch regelmäßig Veranstaltungen machen, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
Der Podcast soll interessierte Leute informieren. Was kommt noch alles in dem Podcast? Du hast ja noch einen Kollegen, den Michael Bonke, der ist Spezialist für Solarkocher. Was erwartet die Hörer noch in der Zukunft und warum soll der Hörer sich den Podcast immer ziehen?
Ja, natürlich müsst ihr euch nicht jeden einzelnen Podcast einzeln ziehen, sondern es gibt ja die Möglichkeit, einen RSS-Link zu abonnieren. Der RSS-Link befindet sich auch auf unseren Seiten sunpod.de und lautet http://sunpod.potspot.de/RSS. Michael wird sich mit Solarkochern beschäftigen, welche auch in Deutschland einsetzbar sind. Seit 2008 beschäftigt er sich mit verschiedenen Modellen, angefangen vom kostengünstigen Trichterkocher über Solaröfen und Parabolkocher. Genaueres gibt es in Kürze als eigene Episode auf sunpod.de.
Warum soll man sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Nun, wir werden alles, was mit Energieeffizienz zu tun hat, uns auf die Fahnen schreiben, sei es halt hierbei die Mobilität oder aber auch das Thema Kochen. Zum Thema Elektromobilität werden wir in Zukunft noch von den Verbänden wie ISUA und VERA sicherlich einiges über ihre Aktivitäten hören. Auch kann ich mir gut vorstellen, dass wir von einzelnen Veranstaltungen direkt berichten und oder uns dort interessante Leute greifen, um sie zu aktuellen Themen zu befragen. Ich möchte das Thema Elektromobilität eigentlich noch weiter greifen. Das heißt, dass für mich auch Fahrräder mit Hilfsmotor durchaus zu unserem Themenspektrum gehören, weil ich denke, dass auch hier eine alltagstaugliche Ersatzmöglichkeit für Verbrennungsfahrzeuge existiert.
Macht ihr eigene Recherchen oder seid ihr für Hinweise immer offen?
Wir sind generell immer an interessanten Leuten, die gute Ideen haben, interessiert. Für Kommentare und Anregungen sind wir immer dankbar. Da gibt es die Möglichkeit, auf sunpod.de öffentlich eine Anmerkung zu hinterlassen oder aber auch uns per E-Mail zu kontaktieren unter mark@sunpod.de für die Elektromobilität oder den michael@sunpod.de zum Thema Solarkocher. Wir sind sicherlich auch für Hinweise, die in der Region Nordrhein-Westfalen stattfinden, aktuell dankbar. Und wenn ihr Leute kennt, die gute Ideen rund um das Thema Elektromobilität oder Solarkocher haben, könnt ihr uns auch gerne einen Hinweis geben. Wir werden uns das dann gerne anschauen und unsere Mobilitätsmöglichkeiten checken und dann eventuell ein Interview machen.
Dann wünsche ich euch viel Erfolg mit eurem Projekt sunpod.de. Ciao.
Danke, Andreas. Tschüss.